Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kanzlerin Merkel hat um Verständnis für die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen geworben. Mit Blick auf den bis Mitte Februar verlängerten Lockdown sprach sie in der Bundespressekonferenz von einer extrem harten Geduldsprobe für alle. Auch wenn sich die Infektionslage entspanne, habe man Vorsorge treffen müssen, um eine Ausbreitung der als hoch ansteckend geltenden Virusmutationen zu verhindern.
Es ist eher ungewöhnlich, dass die Kanzlerin die Bundespressekonferenz besucht. Aber was ist schon gewöhnlich in diesen Zeiten? Zum vierten Mal während der Pandemie steht Merkel der Hauptstadtpresse Rede und Antwort und zeigt Mitgefühl. Das kam manchen zuletzt zu kurz.
Ich kann nur einmal mehr von Herzen für die Unterstützung der übergroßen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger danken. Wir wissen, dass dieses Virus eine Zumutung für uns alle ist.
Eine Zumutung, die erstmal bleibt. Merkel verteidigt, dass die Maßnahmen trotz sinkender Infektionszahlen nochmal verschärft werden. Der Grund: hoch ansteckende Virusvarianten. Ihr Wort der Stunde: Vorsorge.
Wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer wird, sich also dann in den täglichen Infektionszahlen niederschlägt. Dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie und gegebenenfalls eine noch heftigere als jemals zuvor zu verhindern.
Viel Zeit nimmt das Thema Impfen ein. Die Kanzlerin verteidigt erneut die gemeinsame europäische Beschaffung. Sie sagt, dass jeder bis Ende des Sommers ein Impfangebot bekommen soll und betont, dass es richtig sei, die Alten zuerst zu schützen.
Ich finde es richtig, dass wir sie zuerst impfen. Und ich will Ihnen auch ganz offen sagen, mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie viele Menschen dort auch in Einsamkeit, ich habe es am Anfang gesagt, gestorben sind.
Der Opposition fehlte auch heute von der Kanzlerin eine klare Ansage, wie es weitergeht in der Pandemie.
Bei welchen Werten passiert genau was? Wie wollen wir dann Kitas, Schulen wieder öffnen, die Wirtschaft wieder langsam in Sprung bringen? Das ist dringend notwendig, weil wir die Zuversicht brauchen.
Die Kanzlerin sagte dazu heute nur, dass Kitas und Schulen bei Lockerungen Priorität hätten. Es schien ihr wichtig, das zu betonen, nachdem Merkel bei der Ministerpräsidentenkonferenz für weitere Schulschließungen gestritten hatte. Nach dem Streit geht die Kanzlerin heute in die Offensive. Manchmal mit Empathie, dann wieder mit nüchternen Exkursen versucht sie, für ihren Kurs zu werben. Der Auftritt heute zeigt auch, in welch schwieriger Situation die Kanzlerin ist. Die Menschen sind der Pandemie und des Lockdowns müde. Alle Maßnahmen müssen nun sehr gut begründet sein.
Und hier die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Binnen 24 Stunden wurden 20.398 neue Corona-Infektionen erfasst. Das sind gut 4.500 weniger als am vergangenen Donnerstag. Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab das RKI mit 1.013 an. Das Ringen um eine möglichst einheitliche Corona-Strategie für Schulen ist mit der Bund-Länder-Konferenz nicht beendet worden. Bereits jetzt weichen einige Landesregierungen von der Vorgabe ab, Schülerinnen und Schüler bis Mitte Februar möglichst zu Hause zu lassen. Diskutiert wird aber auch, wie mit Abschlüssen und Prüfungen verfahren werden soll. Die Kultusminister haben sich dafür heute auf Empfehlungen verständigt.
Abiturprüfung unter Corona-Bedingungen. Das kann auch in diesem Jahr wieder passieren. Die Kultusministerkonferenz stellt klar, Schülerinnen und Schülern dürfe während der Pandemie kein Nachteil entstehen. So könne zum Beispiel auch das Schuljahr wiederholt werden, ohne dass dies als Sitzenbleiben gewertet wird.
Uns ist besonders wichtig, dass diejenigen, die in diesem Jahr einen Abschluss machen, das Abitur, den mittleren Abschluss, den Hauptschulabschluss, unbeschadet da durchkommen. Und die haben eine Priorität. Und das ist erfreulicherweise ja auch durch den Ministerpräsidenten und die Kanzlerin bestätigt worden.
Diese hatten am Dienstag beschlossen. Die Schulen bleiben grundsätzlich bis Mitte Februar geschlossen bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt. Unter anderem in diesen Ländern werden aber Grundschüler bereits in Präsenz unterrichtet oder die Landesregierungen planen dies. Mecklenburg-Vorpommern, Schulbesuch bis zur 6. Klasse grundsätzlich möglich. Niedersachsen, Schulbesuch für Grundschüler bis Mitte Februar freigestellt. Baden-Württemberg, Grundschulen sollen eventuell vom 1. Februar an geöffnet werden.
Für alle, die dagegen ihre Kinder in die Grundschule schicken wollen, streben wir eine behutsame und schrittweise Öffnung ab dem 1. Februar an. Und dabei gehen wir nicht mit der Brechstange vor, sondern mit Umsicht und Vorsicht.
Die Länder nennen das Interpretationsspielraum, der Bund ein Abweichen.
Und ich finde, es ist hier ganz besonders wichtig, dass es ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer geben muss. Und das gilt auch für den Kita- und Schulbereich. Davon hängt ab, ob wir alle miteinander dann auch in eine echte Öffnungsperspektive kommen können, dass wir jetzt diese 3 Wochen gemeinsam noch mal überstehen.
Doch derzeit sieht es nicht nach einem einheitlichen Vorgehen aus. Welche Schule wie und wann öffnet, das ist zwischen Flensburg und Garmisch mal so, mal so.
Wie die Bundesländer mit dem Thema Schulen umgehen, dazu finden Sie auch einen Überblick auf tagesschau.de. Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen sowie der Ausbreitung von Virusmutationen sucht die Europäische Union nach einer gemeinsamen Impfstrategie. Im Vorfeld einer Schaltkonferenz der Staats- und Regierungschefs war Bundeskanzlerin Merkel für einen kooperativen Einsatz, schloss Grenzkontrollen als letztes Mittel aber nicht aus. Bei den Gesprächen soll es auch um mögliche Reiseprivilegien für Geimpfte gehen. Dafür setzen sich Urlaubsländer wie Griechenland oder Spanien ein.
Es sind Bilder wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Universität von Lissabon frisch umfunktioniert zu einem provisorischen Krankenhaus. Die Infektionen in Portugal steigen rasant, vor allem seit die Virusmutation in Großbritannien aufgetreten ist. Unser Gesundheitssystem arbeitet am Anschlag. Die Zahlen sind beunruhigend. 13% der Fälle sind schon auf die britische Virusvariante zurückzuführen. Wie diese eingedämmt werden kann, darüber beraten derzeit die EU-Regierungschefs in einer Videoschalte. Selbst Grenzschließungen werden wieder diskutiert. Die Kanzlerin will die vermeiden, aber nur, wenn alle Nachbarländer gleichwertige Schutzmaßnahmen ergreifen.
Man wird sich die Kurven angucken und wird sagen, ist einer im exponentiellen Wachstum und hat trotzdem noch alle Restaurants auf. Dann muss man sagen, gibt es vielleicht Grenzkontrollen.
Genau das Gegenteil nämlich. Leichteres Reisen fordern Länder wie Griechenland und Malta. Etwa mit einem Corona-Impfpass. Die Impfung sauber zu dokumentieren, halten viele Staaten für richtig. Ein Freibrief für Tourismus derzeit aber nicht. Wir müssen rein touristische Reisen verbieten. Wir haben die Menschen über Weihnachten freundlich darum gebeten, zu Hause zu bleiben. Trotzdem sind bei uns 160.000 Menschen gereist. Und dann bringt man oft das Virus im Koffer wieder mit. Fast ein Jahr nach Beginn der Pandemie wächst in der EU der Druck, den Lockdown stärker zu koordinieren. Dass die Kanzlerin so deutlich über Grenzkontrollen spricht, hat hier in Brüssel für viel Aufregung gesorgt. Manche EU-Staaten verweisen darauf, dass sie striktere Lockdown-Maßnahmen hätten als Deutschland. Doch Beobachter sehen in Merkels Bemerkung auch Taktik. Ein Weckruf an alle, jetzt entschieden zu handeln bei Impfstrategie und Kontaktbeschränkung.
Unmittelbar nach Aufnahme seiner Amtsgeschäfte hat der neue US-Präsident Biden demonstrativ mit der Politik seines Vorgängers Trump gebrochen. Er unterzeichnete eine Reihe von Anordnungen, mit denen er einen Kurswechsel einleitete, im Einsatz gegen den Klimawandel, in der Einwanderungspolitik und beim Kampf gegen die Corona-Pandemie. Biden war gestern Abend in einer feierlichen Zeremonie als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden.
Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind groß. Die Hoffnung lebt, heißt es auf einem Plakat vor dem Weißen Haus, während drin Joe Biden einen neuen Ton anschlägt, gleich gestern bei der Vereidigung von Hunderten seiner künftigen Mitarbeiter. Ich werde Fehler machen. Wenn ich sie mache, dann werde ich sie einräumen. Ich werde Ihre Hilfe brauchen, um sie zu korrigieren. Wir werden uns nicht davonstehlen, sondern Verantwortung übernehmen. Zuvor hatte er begonnen, Entscheidungen seines Amtsvorgängers Trump aufzuheben. Er stoppte den Bau der Mauer zu Mexiko, hob den Einreisestopp für Muslime auf, trat wieder dem Pariser Klimaabkommen bei und der Weltgesundheitsorganisation. Bereits heute Morgen waren die USA bei der WHO wieder präsent. Bidens medizinischer Chefberater Fauci war per Video zugeschaltet. Das stößt auf Kritik bei den Republikanern. Das sind die falschen Prioritäten zur falschen Zeit. Amerikaner brauchen unsere Hilfe zu Hause. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Doch auch Biden hat an seinem ersten richtigen Arbeitstag, der mit einem Gebet beginnt, die Bekämpfung der Pandemie im eigenen Land im Blick. Allerdings in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Sein oberstes Ziel, eine Impfkampagne. Biden hat sich für seine ersten 100 Tage im Amt das Ziel gesetzt, dass 100 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Dafür will er jedes Mittel nutzen, das die Bundesregierung hat. Gestern war wohl vorerst der letzte Moment des Innehaltens. Statt auf einem großen Ball, wie sonst üblich, feierte das Ehepaar Biden mit einem Feuerwerk auf Distanz. Eine Schonfrist für den neuen Präsidenten gibt es nicht.
Heftige Unwetter im Norden Syriens haben die Situation in den dortigen Flüchtlingslagern weiter verschlechtert. Nach fast 10 Jahren Krieg sind mehrere Millionen Syrer auf der Flucht. Viele zogen sich in die nordwestliche Provinz Idlib zurück, die letzte Bastion der Aufständischen. Dort, an der Grenze zur Türkei, harren die Schutzsuchenden in völlig überfüllten Lagern aus. So auch in Haranabusch, etwa 20 Kilometer nördlich der Stadt Idlib.
Ein Flüchtlingscamp versinkt im Wasser. Hunderte Zelte sind überflutet. Das Hab und Gut der Menschen vernichtet. Viele Familien haben sich vor der Flut in Sicherheit gebracht, harren nun auf engstem Raum aus, leben im Matsch, bei Temperaturen unter 0 Grad und wissen nicht, wohin. Schau dir die Zelte an, darin haben wir gelebt. Alles, was wir haben, ist in der Flut versunken. Das Wasser stand fast 70 Zentimeter hoch. Die Zelte beschützen uns weder vor Kälte noch vor Hitze, aber mehr haben wir nicht. Im Krieg suchten sie im Norden Syriens Schutz vor Assads Truppen. Nun müssen sie vor den Wassermassen fliehen. Die Provinz Idlib, eine Seenlandschaft. 40.000 Flüchtlinge haben ihre Bleibe verloren. Darunter 20.000 Kinder. Das Unwetter trifft sie in einer ausweglosen Lage. Die Corona-Pandemie wütet in der syrischen Provinz. Lebensmittel und Medikamente sind knapp, die Preise explodieren. Die syrische Regierung lässt kaum noch Hilfslieferungen durch. Wir haben nichts mehr zu essen, kein Trinkwasser. Das hat sich mit dem Abwasser vermischt. Es ist ja alles überflutet. Was gestern passiert ist, haben wir noch nie erlebt. Es war schlimmer als alle Vertreibungen bisher. Uns ist nichts geblieben. Viele Camps sind schon jetzt von der Außenwelt abgeschnitten. Sturm und Regen sollen in den nächsten Tagen anhalten.
In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 32 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Zwei Attentäter sprengten sich auf einem zentralen Markt in die Luft. Die Behörden machen die Terrormiliz IS dafür verantwortlich. Es ist der schwerste Anschlag in Bagdad seit Jahren. Im Irak nahmen die politischen Spannungen zuletzt wieder zu. Wegen der Verhaftung des russischen Oppositionellen Nawalny hat das EU-Parlament gefordert, den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. In einer Entschließung heißt es, die EU müsse die Fertigstellung des deutsch-russischen Gasprojektes umgehend verhindern. Zudem sprachen sich die Parlamentarier dafür aus, Sanktionen gegen Personen und Organe zu verhängen, die an der Vergiftung, Verhaftung und Verurteilung Nawalnys beteiligt waren.
Lichtinstallation kurz vor dem Holocaust-Gedenktag. Das internationale Zentrum Arolsen Archives erinnert damit an die Opfer des Nationalsozialismus. Geschaffen wurde die Projektion vom Künstlerkollektiv Urban Screen mit der Fassade der französischen Botschaft in Berlin als Leinwand. Die Installation ist Teil der Initiative Every Name Counts, jeder Name zählt, deren Ziel es ist, das größte digitale Denkmal für NS-Opfer im Internet aufzubauen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 22. Januar.
Das Sturmtief bei Südnorwegen bestimmt unser Wetter. In der Nacht frischt der Wind von Südwesten wieder stark bis stürmisch auf. Vor allem im Westen und Nordwesten regnet es mitunter kräftig. In Ostbayern örtlich gefrierender Regen. Am Tag vom Südwesten bis in die Mitte, zunächst auch noch im Nordosten Regen. Sonst neben Wolken immer wieder freundliche Momente, die vor allem in Südostbayern. In der Nacht plus 10 bis minus 3 Grad, am Tag 4 Grad in der Eifel und 14 Grad am Oberrhein. Am Samstag schneit es gebietsweise in tiefen Lagen, teils Schnee, teils Regen. Im Osten, anfangs auch im Südosten, schneit es örtlich kräftig. Auch am Sonntag neben Auflockerungen dichte Wolken mit Schnee, Schneeschauern, im Flachland ist Regen dabei. Am Montag weiter nasskaltes Wetter, im Bergland ist es winterlich.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Dosen gegen Daten, das Erfolgsrezept des Impfweltmeisters Israel und ratlos unter der Zirkuskuppel, mittendrin beim Zirkus Busch im Dauer-Lockdown. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.